Und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze.
Servus.
Und mir, Miki. Hallo. Es ist wieder soweit, wir reden über die aktuellsten Nachrichten aus der Anime-Welt, was alles Verschiedenstes passiert ist. Und die World Expo diese Woche wird sich auch in Anime breit machen, so langsam. Wir haben den nächsten Anime, der zu einem Live-Action-Film werden soll. Und noch viel Verschiedenes anderes. Ein großer Titan, der schon erstaunlich schnell zu Ende geht. Und natürlich wieder am Ende die verschiedensten Nachrichten, die halt sonst keinen Platz bei den neuen Anime und Updates finden.
Jo. Oh Gott, es passiert so viel in Japan. Es ist nicht zu fassen.
Fangen wir mal direkt an. Wir haben keine Nachrichten, keine Lizenznews oder sowas heute aus Deutschland. Deswegen, wir gehen direkt zu neuen Anime-Ankündigungen. Und da ist schon wieder ein neuer Pokémon-Anime angekündigt worden. Das passiert recht häufig.
Es ist ein Dienstag. Naja, okay, das ist wirklich ein Dienstag.
Ja, und zwar diesmal soll das schon am 27. Februar rauskommen, sogenannten Pokémon Day, und heißt Kaiju to Yumiya-san, also Dragonite and the Mailman. Und soll auf dem offiziellen Pokémon-YouTube-Kanal rauskommen, wird bei Comics Wave Films gemacht, das Studio, was auch Makoto Shinkais Filme produziert. Hm. Und wird Regie geführt von Taku Kimura, der auch bei Star Wars Visions Tatooine Rhapsody Regie geführt hat. Musik kommt von Evan Call, der auch die Musik für Violet Evergarden und Frieren gemacht hat.
Das ist ja nice.
Und die Geschichte ist eben ein Mädchen, die Dragonites mag. Ich weiß gerade gar nicht, wie die auf Deutsch heißen. Die Dragonites werden halt als Postboten auch verwendet in der Pokémon-Welt, um Leuten Briefe zuzuschicken. Und sie findet einen Brief, der von einem Jungen, der seinem Vater einen Brief schicken möchte, und zusammen mit dem Jungen und einem Dragonite gehen sie dann auf Abenteuer, um dem Vater den Brief zuzusenden.
Jo, simpel, lustig. Ja.
Klingt nach einer putzigen Geschichte. Durch Comics Wave Film kriegen wir sicherlich mal wieder einen weiteren neuen Look aufs Pokémon-Franchise. Bestimmt halt alles schön shiny, wie die Shinkai-Filme eben auch aussehen. Mal sehen, dann am 27. Februar soll es halt auf dem YouTube-Kanal rauskommen. Ich schätze mal, ne, das wird halt so ein Kurzfilm sein, vielleicht 10 Minuten, wenn wir Glück haben, 20. Aber wird trotzdem nett, denke ich mal.
Jo, bestimmt. Es ist Pokémon. Da geben die Leute sich irgendwie Mühe.
Dann haben wir wieder Neues aus der Isekai-Front, aber diesmal seltenerweise wieder im Space! Und zwar, Reborn as a Space Mercenary, I woke up piloting the strongest starship. Ist eine Light Novel-Reihe, die einen Anime bekommen soll. Ist diesmal halt ein Isekai im Weltraum von einem Jungen, der in sein Lieblingsvideospiel reingesogen wird, was diesmal ein Weltraum-MMORPG ist. Und er da halt ein super krasses Raumschiff hat und irgendwie zwei heiße Babes an seiner Seite, mit denen er dann zusammen Abenteuer erlebt.
Ja, zwei zu Anfang. Es ist ein Isekai, ne? Ja, ich habe den Manga davon ein bisschen gelesen. Es ist unterhaltsam und oberflächlich. Im Endeffekt, es mag zwar einen Weltraumanzug haben, aber es sind trotzdem Elfen, Zwerge und ja, Adlige und der ganze Pöpapö.
Yo, let's go. wir hatten auch schon letztens ja auch erst einen anderen Space Isekai angekündigt, wo du, glaube ich, auch den Manga gelesen hattest.
Na, habe ich da den Manga gelesen? Ich kann mich erinnern, da war einer, wo auch mit Mechas gekämpft wurde. Der lief aber schon der Anime.
Ja, nee, ich meine noch einen anderen, aber der wurde auch erst letztes Jahr oder so angekündigt und kommt dann wahrscheinlich dieses Jahr oder so. Ja, das vielleicht ist es ja jetzt eine neue Nische, die sich im Isekai-Franchise ergibt, dass wir jetzt statt im Mittelalter im Weltraum sind.
Aus Verzweiflung mal was Neues, ne?
Mal sehen, ob da noch mehr kommen wird. Dann haben wir einen Manga namens The Faint Hero and the Assassin Princesses. Oder ich muss gerade nochmal gucken, was der offizielle englische Titel ist. Ja, doch, ist The Stunt Hero and the Assassin Princesses ist der offizielle englische Titel. Ist angekündigt worden. Ein Manga, der schon seit 2022 läuft, im Weekly Shonen Champion. Und wo es um einen ja, Mann geht, der ein bisschen groß, muskulös gebaut ist, aber ziemlich schüchtern und es nicht schafft, in seiner Fantasy-Welt eine Party zusammenzufinden, bis plötzlich drei hübsche Mädels ankommen, die sich seiner Party anschließen, aber insgeheim ihn eigentlich umbringen wollen.
Okay, das ist tatsächlich ganz lustig, die Prämisse. Ne, die magische Freundin, die Attentäter ist, die es auf dich abgesehen hat.
Ja, soll noch dieses Jahr rauskommen, ist auch schon ein kleiner Trailer online, der als Vorschaubild natürlich hat, wie die drei Mädels in Unterwäsche auf einem Bett liegen. Und ja, wird bei Studio Connect gemacht. Regie führt Noriaka Akitaya, hat bei JC Staff Bakuman Regie geführt, aber auch vor nicht allzu langer Zeit den Anime zu Unwanted Undead Adventurer. Ja.
Fantasy-Kram halt, ne?
Ja.
Jo.
Dann, das, World Expo Maskottchen bekommt seinen eigenen kleinen Anime im März. Es ist ja dieses Jahr die World Expo in Osaka, die ja groß umstritten ist in Japan. Wer mehr dazu hören möchte, kann gerne bei Rolling Sushi reinhören.
Ja, aber egal. Die Weltausstellung ist immer umstritten. Die prügeln sich immer von wegen, oh, es kostet so viel, oh, die Leute kommen nicht so oft, so viel, wie wir wollen. Ich meine, okay, ja, der vorige in Osaka war halt ein Überraschungserfolg. Und jetzt meine sie, es wäre genauso gelaufen. Läuft
Was
halt nicht so.
waren das? War das in den 50ern? Wann? Nee, in den 80ern?
Nee, das
Die
ist nicht in den
World
80ern.
Expo Osaka, wann war die vorherige? World Expo Japan 70, 1970.
Ja, okay, das ist schon ein bisschen länger her. Ja. Ja, die Welt ist eine
So.
andere.
Ja. Und ja, der Anime heißt Hi Myaku Myaku Des. Also, ne, ich bin's, Myaku Myaku, das Maskottchen der World Expo 2025 in Osaka. Sollen 8 Folgen werden, die auf NHK laufen, jeweils 2 Folgen pro Tag ab dem 3. März, die jeweils auch nur 2 Minuten lang sind. Ist so CGI-Animation, die auch ehrlich gesagt recht günstig aussieht.
Ja.
Nennen wir es mal so.
Sieht aber in Ordnung aus. Nur halt, das Maskottchen ist halt gewöhnungsbedürftig, diese kleine
Es
Horrorfigur.
ist. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Was soll das überhaupt darstellen?
Ich glaube, das ist irgendeine der körpereigene Zelle oder sowas, ne?
Okay.
Ich weiß es nicht genau.
Meinetwegen. So, dieses Maskottchen sieht wirklich weird aus. Halt wie so ein. So ein roter Ring, der halt so, ja, so rote Bällchen sind, so rote Blutzellen, I guess, wo halt irgendwie 5 Augen einfach random dran sind und in der Mitte dazwischen ist dann der Mund auf so einem blauen Körper. Meinetwegen. Was auch immer. Ja, wird bei Fanworks gemacht, die halt viele dieser kleinen, flashartigen, kurze Anime machen. Wie halt auch zum Beispiel, ja, auch Agretzuko. Ja. Ja, meinetwegen. Dann haben wir A Star Brighter Than the Sun bekommt noch in diesem Jahr einen Anime. Das ist der aktuell laufende Manga von der Mangaka von My Love Story, Kazune
Cool.
Kawahara. Und ja, ist damit der zweite Manga von ihr, der eine Anime-Adaption bekommen wird. und ist auch schon wie My Love Story halt ein Liebesdrama oder eine, oder ja gut, hier wahrscheinlich mehr, es klingt nach mehr Drama als Rom-Com wie My Love Story, wo es halt um zwei Kindheitsfreunde geht, die ja die schon die ganze Zeit miteinander verbringen. Und plötzlich auf der Highschool fällt der Protagonistin auf einmal ein, huch, mein Kindheitsfreund ist ja auf einmal groß und schlank und schön und vielleicht fühle ich was für ihn.
Ja,
ich meine, aber vielleicht eher nicht für mich.
Keine neue Story, ne?
Ja.
Aber ganz ehrlich, meine Love Story war so dermaßen zahm, dass man einen Gag draus machen könnte, ja. Bei denen war der kleinste Fliegenschiss war die größte Tragödie aller Zeiten. Ne? Also das ist nur putzig gewesen. Ich weiß nicht, vielleicht hat sie sich gewandelt, aber ich glaub's nicht. Ich erwarte, dass das auch eine zahme Geschichte wird.
Jo, werden wir dann sehen, wenn es dann halt irgendwann noch im Laufe dieses Jahres rauskommen soll. Mehr Infos haben wir dazu noch nicht. So, dann noch zwei neue Ankündigungen, die keine Anime sind. Aber einmal Bakugan soll einen Hollywood-Film bekommen. Der soll Regie geführt werden von Brad Peyton, der in der Vergangenheit einige Filme mit The Rock gemacht hat, mit Dwayne Johnson, wie Rampage oder San Andreas oder letztes Jahr mit Jennifer Lopez diesen absolut grauenhaften Atlas.
Ist echt schade, ne? Das Ding sieht so geil aus und ist inhaltlich so plem plem.
Ja, Gott, meinetwegen. Bakugan ist halt, also ich habe das Gefühl, Bakugan ist für eine Zielgruppe, die noch jünger ist als die Beyblade-Zielgruppe. Das ist wirklich für die Kleinsten.
Es ist für Jüngere, das stimmt schon. Aber es hat auch genug Action, dass, glaube ich, du schon noch Kids bis so 10, 11 Jahre dran kriegst.
Ja, mal sehen, was sie draus machen, ob es überhaupt rauskommen wird. Das weiß man ja bei solchen Produktionen immer nicht. Toi, toi, toi oder so, jo. Bis wir dann das Ding im Kino floppen sehen.
Ich weiß gar nicht, ob sowas floppen kann. Das, die Kids werden die Eltern schon dahin zerren.
Ja, na, das weiß ich halt gar nicht so, wie groß wirklich die Wirkung von Bakugan ist. Ich meine, das läuft bei den Amis oder auch bei uns, das läuft auf Disney XD und Disney Channel und sowas und Cartoon Network teilweise und hat da bestimmt seine Zielgruppe bei den kleinen Kids. Ich weiß halt nicht, wie beliebt das wirklich bei den kleinen Kids ist.
Ach,
keine Ahnung. Wisst man, gibt's da irgendwie so Bakugan? Gibt's da irgendwie Network oder irgendwie sowas? Wie viel Geld macht das?
Ich habe aber keine Ahnung davon. Ich meine, wenn Netflix uns mal Zahlen geben würde, wissen wir, wie viele Leute das auf Netflix gucken. Na, aber naja, egal.
Ja, dann haben wir auch noch, das steht ja wieder ein neues Assassin's Creed an. Das sollte ja eigentlich hätte es ja schon da sein sollen letztes Jahr. Dann wurde es auf Februar verschoben, dann wurde es auf März verschoben. Jetzt im März dann, wenn Assassin's Creed Shadows rauskommt, soll auch zeitgleich mit dem Release des Spiels in Japan eine Manga-Adaption an den Start gehen, beziehungsweise ein Manga-Prequel Assassin's Creed Shadows Igano Monogatari, was die Vorgeschichte der weiblichen Protagonistin des Spiels erzählt.
Ja, ich meine, sie müssen schon alle Zylinder hier so richtig anfeuern. Weil wenn dieses Spiel nicht gut ankommt, dann hat Ubisoft ein Problem.
Ja, ein massives Problem. Ja, also es ist wirklich, es ist mal sehen. Ich bin ja eigentlich durch das Setting, das ist ja eigentlich damals, als ich noch Assassin's Creed-Fan war, ist das ja eigentlich das, was ich mir gewünscht habe. Jetzt nach so vielen Jahren einfach Ubisoft-Slop, bin ich da so ermüdet.
Aber wenn man fair ist, sie haben schon Abwechslung, was die Gegend angeht, reingebracht. Ne? Also sie sind von diesen ganzen italienischen und europäischen Dingern nach Ägypten getonnert oder zu den Wikingern.
Ja. Ja, mal sehen. Es gibt irgendwie Basebuilding in Assassin's Creed Shadows, haben sie in einem Stream gezeigt bei Ubisoft. Und dann dachte ich mir, ja, das ist es. Basebuilding. Das ist alle Zeit des Spiels, die ich damit verbringen werde, geht in Space Building.
Und warte mal, ich kann mich nicht wirklich erinnern. War nicht bei den die Assassin's Creed 2 Teilen nicht auch schon so eine ganze Menge, wo du die Stadt verwaltest,
aufbaust, aufkaufst? Ja, das hatte so eine Mini-Wirtschaftssimulation.
Naja, solle sie machen.
Ja, ich habe ja mal den Manga zu Assassin's Creed 4 gelesen, der war ja ganz okay. Also, ne, wenn es halt fein ist, so als Manga, wenn es halt irgendwie gut gezeichnet ist. Ich kenne den Manga-Artist hier halt gar nicht. Rekuchiche, oder wie auch immer man das, diesen Namen ausspricht. ja, da muss man, bleibt dann halt abzuwarten. Kriegt man dann, es klingt auch so, als ob es halt in Japan erstmal nur zum Launch des Spiels, also so wird es auch im Tweet geschrieben, available in Japan at launch of the game and later elsewhere. Also später, erst nach Release des Spiels, anderweitig. Und ich schätze mal, das wird dann wieder über die üblichen Drittlizenz-Studios dann halt in den anderen Ländern landen. Bei uns war das ja bisher immer Tokyo Pop.
Ja, irgendein Verlag wird sich's holen.
Gut, geh mal zu den Updates. Und da haben wir einen ersten Teaser für den neuen Anne of Green Gables Anime für Anne Shirley. Der geht auch nur 15 Sekunden, ist wirklich ein kleiner Teaser, aber er sieht, endlich sehen wir mal was davon in Bewegung und es sieht wirklich toll aus. Es ist verspielt, es ist bunt, es ist sehr lebhaft animiert. Also mir macht das Spaß, das zu sehen, was man da sieht.
Also die Leute vom Marketing von der Serie, die machen schon hier sich viel Mühe. Irgendwie gefühlt ist es jede Woche was an Neuigkeiten drin über die Serie, ne?
Ich bin ja wirklich mal gespannt darauf. Die muss sich ja nun mal gegen eine Takahata-Serie beweisen, was sicherlich nicht einfach sein wird.
Oh ja.
aber dieser erste Blick, den dieser kurze Teaser hier gibt, ist schon mal kein schlechter. Wird dann für 24 Episoden laufen, ab dem 5. April endlich.
Jo.
Dann, der diesjährige Anpan-Mann-Film hat ein paar Details bekannt gegeben. Am 27. Juni wird er in Japan starten. Das ist jetzt der 36. mittlerweile. Chappon no Hero soll er heißen. Und es geht um einen Jungen namens Chappon, der aus dem Himmel fällt und keine Ahnung mehr an sein Leben hat. Und Anpan-Mann, der ihm dabei helfen will, die Geheimnisse seiner Existenz herauszufinden. Okay. Ich finde es erstaunlich, ich habe Anpan-Mann ja noch nie gesehen, aber nur wenn ich diese Trailer für diese Filme und sowas sehe, finde ich es wirklich erstaunlich, wie oldschool das immer noch aussieht. Es gibt einen kurzen Teaser, den Anpan-Mann als Anime auf Twitter geteilt hat und das sieht halt wirklich so aus, als wäre es immer noch aus den Ende 90ern oder früher 2000er oder so.
Ja, wenn das nicht im Breitbild wäre, dann könnte es auch aus den 70ern kommen oder so.
Ja. Was ja erstmal nichts Schlechtes ist. Ja, das ist halt etwas, das wir im Westen einfach nie bekommen werden, in irgendeiner Form. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwo anders außerhalb Japans Anpan-Mann irgendwo ein großer Erfolg ist.
Weiß
vielleicht
ja nicht.
Indien oder so.
Das ist wie Sazae oder so, das Zeug.
Ja. Jo, aber mal sehen, wie die Japaner diesmal wieder ins Kino gehen werden. Der letzte Film, der 35., der war jetzt kein Mega-Erfolg, ne? Der hat 170 Millionen eingenommen, Millionen Yen in seinen ersten 3 Tagen eingenommen und war damit zumindest ein Rekord fürs Franchise, fürs meiste Geld im Startwochenende. Vielleicht werden wir dann wieder drüber reden, wenn die Japaner alle dafür wieder ins Kino gehen.
Jo.
Für The Catcher in the Ballpark haben wir nun ein kleines Update, und zwar die Bestätigung, dass es im April laufen wird. Da geht unsere Rom-Com abseits des Baseballfeldes dann an den Start.
Jo.
Dann haben wir noch City, the Animation, das Nachfolgerprojekt im Prinzip zu Nijijō. Zu dem Manga City von Keiichi Arai, der halt auch Nichijou, den Manga, gezeichnet hat, dass es im Juli losgehen wird Freue ich mich auch schon sehr drauf. Die Website hat jetzt auch schon so kleine Character Profiles hochgeladen. Die sind auch auf der Webseite selber, sind die auch animiert so ein bisschen. Und es sieht halt wirklich einfach aus wie Nichijou.
Yeah.
Es ist einfach, als wären wir in 2011 stehen geblieben.
Es wird auch mal wieder Zeit für eine gesalzene Dosis Kyoto Animation, ne? Aber
ja.
Ich vermisse schon ihre Sachen.
Ja, also ich bin auch wirklich gespannt drauf. Es sieht bisher einfach extrem charmant aus. Und im Juli bekommen wir es dann zu Gesicht.
Jo.
Dann Dragon Ball Daima. Haben wir jetzt die Ankündigung, dass es bereits am 28. Februar zu Ende gehen wird. Damit sind es insgesamt 20 Episoden nur, die Dragon Ball Daima gelaufen ist. Was ziemlich kurz ist, ehrlich gesagt. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet.
Ja, also ich dachte, das würden sie ein bisschen mehr ausschlachten. Ich habe auch bisher nur die ersten 4 oder so geguckt und habe gedacht, oh, warte erstmal, wie viel sie daraus machen, ob ich mir das antun möchte. Aber jetzt ist mein Interesse gestiegen.
Ja, dass das nur was Kurzes ist, also ist auch schon mal interessanter, als wenn sie das jetzt noch 2 Jahre hätten laufen lassen. Aber das ist schon im Prinzip, womit ich gerechnet hätte. So mindestens ein Jahr. ist irgendwie schon, womit ich ja gerechnet habe. 20. Gerade für Dragon Ball erscheint mir ordentlich kurz und man müsste meinen, Toei würde mehr Geld damit machen wollen.
ach Gott, wenn hier jetzt mal wirklich die Kreative das Geschichten erzählen hier das Sagen hat, dann wäre das ja toll. Ne? Muss man natürlich jetzt ausprobieren, ob das so stimmt oder ob das einfach eine Serie ist, der nach 20 Episoden einfach die Luft ausgeht.
Ja, das wird man dann sehen. Es wird dann am 28. Februar wird das dann die letzte Episode sein, an der Akira Toriyama jeweils im Anime-Bereich gearbeitet hat. Da war er ja noch involviert bei Dragon Ball Daima.
Jo.
Dann zu Girls Band Cry wird es ja eine Kinozusammenfassung geben in 2 Filmen. Und jetzt ist bekannt gegeben worden, wann die in Japan in die Kinos laufen werden. Am 3. Oktober kommt der erste Film, Rhapsody of Youth. Und am 2. Film, Namirai, also Hey Zukunft, am 14. November dann. Ja, da kriegen wir dann die rockenden Mädels nochmal fürs Kino.
Jo, nice.
Dann gibt's in Zukunft ab 5. April, um genau zu sein, die Gosho Aoyama Power Hour.
Hä?
denn der Timeslot für Yaiba ist bekannt gegeben worden. Und zwar unmittelbar vor Detective Conan. Um 5.30 Uhr kommt immer dann eine, um 17.30 Uhr kommt dann immer eine Episode Yaiba und um 18 Uhr zur Primetime eine Episode Detective Conan ab dem 5. April so im japanischen Fernsehen. Yaiba soll ja auch für 2 Kurs laufen, das heißt ein halbes Jahr gibt's jede Woche 1 Stunde Gosho Aoyama.
Meine Güte. Ja, die haben vor, da so viel rauszuholen wie möglich, ne?
Auf jeden Fall. Und das wird im Prinzip garantieren, dass Yaiba ein riesiger Erfolg sein wird. Denn jeder Anime, der vor Detective Conan läuft, hat enorme Einschaltquoten. Das ist ein wahnsinnig heiß umgärter Slot. In der aktuellen Saison läuft ja noch Blue Mibiru. Dieser Anime, den im Westen eigentlich kein Schwein mitbekommt, über die Shinsengumi.
Historiendrama läuft, wieder, ne?
Ja, genau. Historiendrama über die Shinsengumi. Der läuft da aktuell und der hat halt auch enorme Einschaltquoten. Meinen finde ich ja cool. Ich kann halt mit Detective Conan einfach nichts anfangen und werde damit nie was anfangen können, weil es halt einfach zu lang ist. Aber Yaiba gucke ich mir dann gerne an.
Jo.
Dann haben wir noch ein Datum für Virgin Punk, der neue Shaft und Yasuomo Metsumo Anime. Soll am 27. Juni der erste Teil in die japanischen Kinos kommen. Dass, es ist ja immer noch nicht so ganz klar, was genau für ein Format das jetzt letzten Endes haben wird. Also wird das jetzt, wird das wieder so ein Zusammenfassungsding, wo die ersten paar Episoden als Film zusammengeschnitten im Kino laufen? Werden das halt mehrere Filme? Irgendwie ist mir das noch nicht so ganz klar. Aber ich bin halt, seit dieser Trailer gedroppt ist, der halt einfach zum Fingerlecken aussah, bin ich halt ziemlich gehypt darauf und freue mich, dass wir frühestens ab 27. Januar, Juni, die Japaner das zumindest dann schon mal zu Gesicht bekommen. Und es wird dann sicherlich nicht allzu lange dauern, bis wir das auch zu Gesicht bekommen.
Ja, ich denke mal schon, dass Mädels mit Knarren etwas schneller zu uns rüberkommt als andere Sachen.
Und dann haben wir noch A Wild Last Boss Appeared. Mit ein paar Infos ist Ende letzten Jahres angekündigt worden und ist halt eine Light Novel-Reihe, wo das auch wieder in einem Fantasy-MMO spielt mit einem Protagonist, der als seine Spielfigur als wiederbelebt wird, was halt irgendwie so mehr oder weniger die Dämonenkönigin gewesen ist. Und das aber 200 Jahre nachdem das MMO eigentlich spielt und irgendwie ist die Welt untergegangen. Und ja, er läuft da jetzt halt als sie rum. Wird gemacht bei WoW World, die mal wieder eigenständig als Hauptstudio eine Anime übernehmen. Machen sie ja nicht unbedingt häufig. Eine der letzten Serien war sowas wie Anime Gattaris in 2017. Was so ein Liebesbrief im Prinzip an Anime gewesen ist, so vollgestopft an mit Referenzen, einfach nur mit Reference-Humor. Und Regie geführt von Yuya Horuichi, der das Love Life Nichikazaki High School Idol Club Spin-Off oder dieses Comedy-Spin-Off dazu Regie geführt hat. Nichijon Animation.
Ja. Also du. Ich, ganz ehrlich, die Prämisse, das habe ich jetzt mindestens schon dreimal genauso gehört, ja. Da sind sie faul. Aber der Trailer, es hat Stil. Es sieht wie der Sorte von Blödsinn aus, die ich unbedingt gleich gucken möchte. Und ja, nur so dämliche Power-Fantasy. Let's go.
Das auf jeden Fall, ja. Also man sieht halt so eine Szene, ne, wo diese Protagonistin oder der Protagonist als Protagonistin so ein Goblin kurz berührt mit der Faust und der dann einfach explodiert. bleibt dann halt abzuwarten, ne, was das Ding tatsächlich kann. Das ist jetzt auch wieder, ne, wenn ich diese Prämisse lese, denke ich mir halt auch einfach nur wieder so, ah, okay. Ist eine Anime, der existiert.
Jo.
Ha, gut, wir haben noch einige Nachrichten, so abseits vom Rest, und müssen leider diesmal wieder mit einer Todesmeldung anfangen, und zwar der Komponist Michio Mamiya ist gestorben, im stolzen Alter von 95. Das war der Komponist, der mit Isao Takahata an einigen Filmen zusammengearbeitet hat. Unter anderem da am meisten wahrscheinlich bekannt Grave of the Fireflies, aber auch Gouge der Cellist und Horus Prince of the Sun, auch dafür hat er schon die Musik gemacht.
Ja, meine Güte, Horus, das ist eine der Blaupausen für den modernen Anime.
Ich muss das immer mal noch gucken.
Also inhaltlich ist es ein bisschen wirr und ich finde nicht so toll, wie es sein könnte. Aber animationstechnisch ist der Wahnsinn. Was Ende der 60er haben sie im Endeffekt schon den guten Stil für Anime für die nächsten 50 Jahre da schon den Grundstein gelegt. Ne? Und Takahata hat da ja die Regie gemacht. Das ist eine geile Sache. Und ja, wenn du schon seit den 60ern dabei bist mit Anime-Musik machen und Preise schon in den 50ern gewonnen hast, dann hast du viel gesehen von der Welt.
Das auf jeden Fall. Also das war halt jemand, der hat jetzt halt, ne, der hat nicht viel für Anime halt gemacht, halt für diese Takahata-Filme und dann halt noch für irgendeinen Werbefilm namens Tenkori, The Boy of the Plains, der in den 70ern gelaufen ist. Aber das war halt jemand, der kam aus der klassischen Musikrichtung. Der hat Opern komponiert, dafür auch Preise gewonnen, auch auf Salzburg zum Beispiel, was ja eine der Hochburgen für Opern ist. Ist deshalb ein Name, der uns sicherlich nicht viel sagen wird, abseits von den Takahata-Filmen. Aber es klingt zumindest so, als wäre der auch in seinem Gebiet ein anerkannter Mensch gewesen.
Ja, eine Koryphäe. Jawohl, jawohl.
Ja. Dann, Bandai Namco eröffnet ein neues US-Subsidiary unter Bandai Namco Filmworks. Bandai Namco Filmworks ist ja das Lizenzstudio, was sich halt um die ganzen Anime-Lizenzen im Prinzip kümmert in Japan. Und jetzt wird es eben halt auch Bandai Namco Filmworks America geben ab 1. April. Die werden ja dann sicherlich also sich da und den USA dann um Lizenzen kümmern. Bisher hatte das ja Sunrise übernommen, die ja auch ein Sunrise US-Studio haben, die sich da um Lizenzen kümmern. Und die Veröffentlichung von Gundam zum Beispiel halt in den USA übernommen haben. Jetzt wird das sicherlich in die Fittiche von Bandai Namco Filmworks fallen, die ja auch schon, bevor es den amerikanischen Subsidiary gab, einen Deal mit Legendary geschlossen haben für die Produktion von einem Gundam-Live-Action-Film.
Ja, ja, ja. Das, man sieht so ein kleines bisschen die Strategie von Bandai Namco. Wir haben ja letztens sie auch schon in den Nachrichten gehabt, dass sie neue von ihren Geschäften in Amerika eröffnen, ne?
Ja, ja.
Die wolle jetzt.
Genau, es wird mehr darum gehen, größeren Fuß wieder zu fassen in den USA, da im Prinzip Gundam jedem die Kehle reinzuwirken. Wo ich nicht unbedingt dagegen bin. Und ja, es wird sicherlich auch bedeuten, dass sie dann auch mehr Deals so Live-Action-mäßig machen können oder so, dass da auch andere Bandai Namco-Marken irgendwie noch Live-Action-Adaptionen bekommen könnten im Hollywood-Bereich oder so. Es bleibt dann erstmal abzuwarten, aber die werden sich sicherlich nicht nur alleine um den Vertrieb einfach von Anime kümmern.
Ja, die wollen mehr, so große Firmen, die wollen alles.
Ja, das auf jeden Fall. Was auch, ja, an sich interessant ist, weil Bandai Namco im Prinzip genau das in den 2000ern eigentlich schon mal probiert hat mit Bandai Visual USA. Die haben sie dann 2012 geschlossen, weil sie mit denen kaum Geld gemacht haben. Aber jetzt ist es ja ein ganz anderer Markt. Jetzt ist Anime viel, viel größer im Westen.
Yes.
Jetzt kann man es halt nochmal probieren.
Sie haben es da geschlossen, wo es gerade so angefangen hat zu explodieren.
Ja, im Prinzip.
Ja.
Dann, das ist irgendwie eine weirde Situation. Wir haben vor ein, ich glaube, oder zwei Wochen erst darüber geredet, dass der Brandstifter von dem furchtbaren Angriff auf Kyoto Animation Studio 1 seinen Einspruch gegen sein Urteil zurückgezogen hat.
Hm.
Und jetzt kommen aber die Anwälte von ihm, die dieses Zurückziehen vom Einspruch zurückziehen wollen.
Hin und her. Blödes Drama. Was ein Unsinn, ey.
Ja, es bleibt noch abzuwarten, wie die Situation jetzt weitergehen wird. Ich weiß halt auch nicht, ob das Anwälte in Japan einfach so können, über den Kopf des Angeklagten hinweg. Er selber hat ja jetzt anscheinend eigentlich abgeschlossen. Das ist eine weirde Situation. Ich meine, die Anwälte könnten vielleicht mit dem, was sie sowieso versuchen zu pushen, damit argumentieren, dass er halt nicht ganz zurechnungsfähig ist und so, um dann zu sagen, dass sie eine höhere Hoheit haben als er oder so und deswegen dann den Einspruch wieder geltend machen können. Keine Ahnung.
Ja, wer weiß. Sie könnten auch einfach sagen, unser Klient, der hat keine Ahnung, was er da redet. Wir haben das mit ihm besprochen ja, so. Und jetzt nehmen wir das zurück. Weiß der Geier.
Ja, die Geschichte ist also doch noch nicht so ganz abgeschlossen, wie wir das vor zwei Wochen zuletzt dachten. Müssen wir wieder sehen, wie es sich weiterentwickelt. Dann, wir haben auch vor 2 oder 3 Wochen sogar drüber gesprochen, dass Pinotoons, ein südkoreanische Webtoons-Plattform, schon bereits im Februar schließen wird. Das haben die so ganz so aus dem Nichts angekündigt. Und viele der KünstlerInnen, die auf der Plattform unterwegs sind, waren sehr, sehr unzufrieden damit. Und jetzt haben sich am 4. Februar die Korea Cartoonist Association und die Korea Webtoon Artist Association zusammengeschlossen für ein Statement, wo sie dieses abrupte Schließen von Pinotoons kritisieren und da einige interessante Punkte aufmachen. Zum einen verlangen sie, dass Pinotoons alle originalen Manuskripte, die jemals an sie geschickt worden sind, zurückschickt an die KünstlerInnen. Die müssen ja entsprechend, da die Seite ja auch noch bis 28. Februar online ist, muss das ja auch noch alles vorhanden sein. Und das finde ich gar nicht mal so eine schlechte Idee, falls irgendwelche Künstler oder so, die da unterwegs sind, gar nicht mehr auf ihren eigenen Platten irgendwelche früheren Kapitel oder so haben, dass wenn sie diese Werke auf anderen Plattformen dann in Zukunft veröffentlichen wollen, dass sie dann die ganzen Kapitel halt einfach nochmal zugeschickt bekommen.
Ja, du, das könnte, rein theoretisch könnte das hässlich werden, ne? Weil je nachdem, wie die Verträge aussehen, ne, wie viel Rechte die Leute abgegeben haben, die da hochladen, und wie die Rechtslage in Südkorea aussieht, ne, weil normalerweise ist es immer so, dass das geltende Recht eines Staates über einem Vertragsrecht ist, wenn es jemand anfechtet, ne, sonst könnte natürlich noch eine Menge Unsinn passieren da.
Ja, also es könnte schon sein, dass KünstlerInnen oder die Associations klagen werden, wenn es da nicht zu genügend Kompensationen kommt. Denn ja, zusätzlich wird halt gefordert, da diese Ankündigung so plötzlich kam, ohne Vorbereitung oder so, und da das die Entscheidung der Plattform ist, sollten Kreative nicht darunter alleine leiden und emotionalen Schaden hinnehmen, weswegen Pinotoons Kompensationen ja nicht unbedingt zahlen. Also es geht hier nicht in erster Linie irgendwie um Geld, aber halt, dass irgendwie im Prinzip dieses Aufheben, dieses plötzliche Aufheben von Verträgen und dass im Prinzip die CreatorInnen auf einmal neue Plattformen oder so suchen müssen, dass das halt in irgendeiner Form kompensiert wird.
Ja.
Weil das ja, wie ich eben schon meinte, auch ein finanzieller Schaden ist für die KünstlerInnen, wenn halt, ne, jetzt ist halt bekannt, dass das Ding am 28. Februar schließen wird. Das heißt, jetzt wird kaum noch jemand Geld dafür ausgeben. Und ja, das macht auch das Fass auf, was ich auch ganz interessant finde, dass es dieses plötzliche Schließen nicht nur ein Schaden ist für die Kreativen, sondern auch für die LeserInnen, weil und was Zweifel an digitalen Inhalten scheren könnte, weil die Pinotoons halt keine Alternativen dazu anbietet, Sachen, die dort vorher gekauft wurden, in irgendeiner Form in Zukunft nochmal zu bekommen. Und die Webtoon Artist Association und Cartoonist Association sind halt gar nicht glücklich darüber, dass es da ja, zu so einem Umdenken bei den LeserInnen führen könnte, dass die sagen, digital ist vielleicht doch gar nicht so gut.
Ich meine, das ist ein Ding, das wir auf der ganzen Welt haben, dieses Problem. Und es wird größtenteils immer noch ignoriert. Die Leute kämpfen halt dagegen, ne? Es ist schön, dass das Bewusstsein jetzt auch überall so richtig angekommen ist, weil es war sehr lange, wurde es stiefmütterlich behandelt, ne? Ich meine, wie viel Kram schon im Smartphone-Bereich einfach so verschwunden ist. Egal, was du gekauft hast da drin, wir schalten ab und dann hast du alles verloren.
Ja. Ja, also ich finde es eine interessante Situation. Ich bin gespannt, was sich da in Korea noch weiter ergeben wird, weil das sind gute Kritikpunkte, die da eigentlich gebracht werden an die Plattform. Und jetzt kommt es halt drauf an, wie die reagieren werden. Es ist ja irgendwie auch nach wie vor nicht so ganz klar, warum die überhaupt schließen und sowas. Und die Associations möchten dann fragen natürlich auch nach Transparenz. von Pino Toons, um halt zu erklären, was da vor sich geht. Wie ich meinte, das sind alles eigentlich gute Punkte und ich hoffe natürlich den KünstlerInnen weiter Glück und dass sie halt weil dann neue Plattformen und so finden für ihre Werke.
Ja, auf jeden Fall den Leuten das nicht einfach so durchgehen lassen, das finde ich gut.
Ja, fein. Ja. Dann ist etwas passiert in der amerikanischen Manga-Welt, was viele lange für unmöglich gehalten haben. Denn Viz Media hat angekündigt, den Kingdom-Manga lizenziert zu haben. Kingdom läuft ja seit 2006 im Weekly Young Jump, ist ein riesiger Erfolg in Japan. Also wirklich ein Hit sondergleichen, einer der beliebtesten Manga überhaupt. Und ist bisher noch nicht so oft außerhalb Japans veröffentlicht worden. Es ist jetzt innerhalb der letzten paar Jahre ist es mehr vorgekommen. Die Franzosen haben das natürlich seit lizenziert, aber auch noch gar nicht so lange. Seit 2018 hast du, glaube ich, vorhin gesagt.
Yes, 2018. Aber
die Franzosen lizenzieren ja sowieso eigentlich alles. Also denen ist alles scheißegal. Sonst lief es noch in Italien, die eigentlich auch eine ganz gute Manga- und Comic-Szene haben. Und in Spanien, wo die auch eine gute Manga- und Comic-Szene haben.
Spanien ist recht spät dran gewesen. Das haben wir erst 2021 mit Kingdom angefangen. Italien hat tatsächlich schon 2011 angefangen mit Kingdom. Was natürlich auch vergleichsweise spät ist zum Start der Serie. Die läuft schon seit 2006, ne?
Ja. Und ich habe das halt nur immer seit wirklich Jahren, also das ist einer der meistgewünschten Manga-Lizenzen, so generell, wenn ein Manga-Verlag halt fragt, ey, was möchtet ihr bei uns haben, kommen sehr viele Stimmen auf den Social-Media-Plattformen, sagen halt immer Kingdom und so, aber dann kommen halt, dann hört man das halt immer wieder von Leuten aus dem Verlag, Kingdom, ne, das ist zu Nische und der Manga ist viel zu lang. Keine Chance. Weil das ist ja dann auch ein gewisses Risiko. Viele von den Lizenzgebern in Japan, die wollen dann zum Beispiel, dass die Manga halt auch ne, vollständig veröffentlicht werden, dass man nicht mittendrin abbrechen kann. Oder wenn man dann mittendrin abbrecht, dann ist es halt auch schlecht fürs Resümee und pisst dann natürlich einigen Fans gegens Bein. Das ist immer so ein gewisses Risiko. Aber ich glaube, wir sind tatsächlich mittlerweile in einer Welt, wo Anime und Manga beliebt genug sind, dass das funktionieren kann heutzutage. Also, dass das in den USA auf jeden Fall funktionieren kann. Also, das kann man ja sicher dann auch auf Amazon und was weiß ich, anderen Plattformen digital kaufen sicherlich oder importieren halt. Das wird dann sicherlich kein Problem sein. Also der englische Release wird auf jeden Fall sein Geld wettmachen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das heutzutage in Deutschland funktionieren würde. Ich meine, wir haben jetzt bei Hayabusa zum Beispiel gesehen, dass sie Slam Dunk wieder angefangen haben. Und das war jetzt einer der beliebtesten Neustarts bei Hayabusa überhaupt.
Ja.
Den die in den letzten Jahren hatten.
Klar, da hat der Film geholfen. Es würde Kingdom auch helfen, wenn sie irgendein Anime-Teil haben, das auch so ein bisschen durch die Gecke geht. Aber wenn du es hier vergleichst, ne? Im Moment hat Kingdom 74 Bände. Das ist genauso viel, wie Bleach hatte. Ne? Also Bleach ist mit seinem 64. Band zu Ende gegangen. Bleach hat 130 Millionen im weltweiten Umlauf verkauft. Ne? Und Kingdom ist bei 110. Und Bleach gibt's halt überall, ne? Also ich weiß nicht, warum die da so vorsichtig sind. Das Genre wird bestimmt nicht so bei uns abgehen wie Bleach, ne? Ne? Aber trotzdem, ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine Nullnummer ist. Ich habe keine Ahnung, was die da geritten hat. Die Idee, dass das eine schlechte Investition wäre.
Also, ja, das wird man dann mal sehen. Also, ich kann es mir durchaus vorstellen, dass wenn das jetzt auch bei Wiz erfolgreich ist, dass man dann vielleicht auch deutsche Verlage sagen, oh, dann können wir es vielleicht auch mal ausprobieren bei uns. Weil ich meine, auch bei den ganzen Europäern, die haben das ja jetzt auch alle nicht abgebrochen. Die Franzosen, die haben das 2018 erst angefangen und die sind schon aktuell.
Ja, ja, ja.
Die müssen ja irgendwie jeden Monat ein Band rausgebracht haben. Ich glaube, die Chancen sind auch mittlerweile da, dass wir Kingdom irgendwann in Deutschland bekommen. Ich meine, ich habe jetzt diese Woche in meinem Buchladen des Vertrauens Mobile Suit Gundam The Origin gekauft. Wenn ich Mobile Suit Gundam The Origin kaufen kann,
ja,
dann muss ich auch Kingdom kaufen können.
Das sollte eigentlich drin sein. Ja.
Dann, wir kommen nochmal zurück zur World Expo. Und zwar, Yoko Kanno macht mal wieder einen neuen Soundtrack. Ich wünschte mir, es wäre für ein Anime. Yoko Kanno, bitte, wir brauchen dich. Und zwar für einen Virtual Reality Kurzfilm namens 499 Sekunden. My Gatai. Meine Kombination. Also auf der englischen Webseite von der World Expo heißt es 499 Seconds My Gatai. Und ist ein Projekt in Zusammenarbeit mit Shoji Kawamori. Die meisten sicherlich durch Macross kennen.
Jo.
Oder halt alles andere, was er sonst noch in Mecha gemacht hat. Und das soll halt im Live Earth Journey Pavillon der Expo ausgestellt werden. Kanno hat für diesen Film den Soundtrack gemacht. Und der ist darauf ausgelegt, dieser Film, dass 30 Leute zusammen in einen Raum mit VR-Brillen, in dem Trailer sind es ganz eindeutig Oculus-Brillen, sich hinsetzen und da quasi der Nahrungskette zuschauen.
Naja.
Auf eine, ich sag mal, Tetris-Effekt-artige Weise.
Ach gut, das ist halt ein öffentlichkeitswirksames Werbeprojekt, ne? Da kann man schon mal mitarbeiten, wird bestimmt gut bezahlt für. Nö.
Ja. Ich weiß gar nicht mehr so interessant. Also ich mag ja auch eigentlich so psychedelischen Kram. Gerade in VR ist das bestimmt cool. Und ich liebe ja auch Tetris-Effekt. Und wie gesagt, gerade daran erinnert es mich sehr stark visuell. Deswegen, ich würde mir das eigentlich gerne angucken. Ich glaube, so schnell komme ich aber nicht nach Japan.
Nee.
Ausstellung ist ja auch nur bis 13. Oktober. Also ein halbes Jahr Zeit hat man ungefähr, um sich das anzugucken. Ja, Gott, ich würde mir so gern wünschen, dass Yoko Kanno wieder einen Anime-Soundtrack macht, Mann.
Ach jo.
Naja. Was noch passiert ist, Russetief ist mehr oder weniger zurück, quasi. Nämlich Bernie Burns, einer der Co-Gründer von Russetief, der schon halt seit 2003 dabei gewesen ist. 2020 ist er dann zurückgetreten. Der hat von Warner Bros. Discovery die Markenrechte an Russetief gekauft. Ja, Russetief natürlich bekannt durch Ruby, durch Red vs. Blue. Eines der letzten Sachen, die sie gemacht haben, waren Genlock und in Zusammenarbeit mit Polygon Pictures eine Transformers-Serie. Und die sind ja dann letztes Jahr geschlossen worden. Oder was sogar vorletztes Jahr? Ich weiß es gar nicht mehr. Die sind auf jeden Fall vor nicht allzu langer Zeit geschlossen worden von Warner Brothers. Und Warner Bros. Hat mittlerweile ja die Rechte von Ruby an Viz Media verkauft. Das heißt, das hat Bernie Burns auch nicht bekommen in seinem Deal. Aber die restlichen Marken von Rooster Teeth scheinen in dem Deal dabei gewesen zu sein. Darunter halt auch Red vs. Blue.
Jetzt haben wir natürlich keine genauen Einsicht in den Deal. Aber wenn das eine einzelne Person kauft, dann wird es denen wohl nicht so viel wert gewesen sein, ne? Die Marke.
Das kann gut sein. Das war ja jetzt auch kein. Ich habe das Gefühl, gegen Ende war jetzt auch Rooster Teeth wirklich einfach kein großes Ding mehr.
Nee.
So Ruby haben halt viele Leute noch gekannt. Das haben sie auch wirklich krass versucht zu pushen, ja auch mit einem richtigen Anime dann tatsächlich, ja. Und jetzt bekommt sie auch neue Manga über Viz Media und so. Aber ich hatte das hier gerade in dem Artikel von einem News Network gelesen. Noch in 2024 kam über Amazon das Finale von Red vs. Blue als ein Film raus. Mhm. Und ich habe das gar nicht mitbekommen.
Nee, das ging ja noch an mir vorbei. Aber gut, ich habe es schon eine Weile nicht mehr verfolgt. Ich habe Red vs. Blue damals, das war ja vor YouTube, noch in irgendwelchen Quicktime-Formaten im Netz runtergeladen, um es mir anzugucken. Ich habe das auch noch, ich kann mich genug gut daran erinnern, dass ich es Dozenten von der Filmakademie in Würzburg gezeigt habe und die einfach so gefragt haben, was soll ich damit anfangen?
Das wäre ein Scheiß!
Ja, nee, tatsächlich, die fanden das, seltsam und konnten sich nicht vorstellen, was da irgendwie
Immer dieses Nob-Film.
Nee, ich kann es aber nachvollziehen. Weißt du, wenn du jemand bist, der mit Filmkamera arbeitet und gerne fotografiert, ne, dann siehst du dir halt die Leute hier, die mit den simpelsten Dingen, mit einer Computer-Engine, mit einem Spiel-Engine, ihre Filmchen zusammenbasteln und denkst dir, ja, ein nettes Hobbyprojekt, aber da habe ich nichts von. Aber okay. Die Welt hat sie eines anderen belehrt.
Mal sehen, wie es in Zukunft weitergehen wird mit Rooster Teeth. Burns hat gesagt, er möchte es back to the roots bringen, was da eine sehr beliebte Phrase ist, wenn irgendwas mal schiefgelaufen ist. ich meine, ich würde mich natürlich freuen, wenn es wieder mehr das Gefühl davon hat, halt wirklich was zu sein, was Leute aus Spaß heraus machen und nicht aus Kommerz heraus. Weil das ist etwas, was man einfach das Gefühl von verloren hat zu Ende von Rooster Teeth.
Ja.
Mal sehen.
Na gut.
Und dann, zu guter Letzt, kann ich euch noch auch mit einer kleinen Empfehlung hier aus dem Podcast entlassen. Nämlich gibt's auf NHK World jetzt eine Dokumentation zu Aoyama Gosho, dem Mangaka von Detective Conan und Yaiba. Den wir, wie wir vorhin schon besprochen haben, ja jetzt auch demnächst seine Power Hour im japanischen Fernsehen haben wird. Die gibt es nämlich jetzt auf der Website von NHK World kostenlos zu streamen mit englischen Untertiteln bis 28. Dezember. Heißt The Professionals ist die Doku-Reihe und da lief dann halt eine Episode über Gosho Aoyama, wo sie ihn ab Mai 2023 7 Monate lang begleitet haben und Interviews mit ihm geführt haben und mit Bekannten und halt ihm halt auch beim Zeichnen seiner neuen Kapitel begleitet haben, wie er das so angeht und so weiter, den kreativen Prozess halt.
Jo.
Ist sicherlich ein interessanter Blick hinter die Kulissen, auch von jemandem, der bisher gar nicht versucht hat, so sehr präsent zu sein in den Medien. Also, Gosho ist jemand, der sich nicht so oft zeigt.
Ja, aber es ist trotzdem bestimmt spannend. Vielleicht erzählt er auch dem Nähkistchen, er hat ja schon, was weiß ich, wie lange zeichnet der Manga, ne? Und ich frage mich, wie viel er jetzt digital macht oder wie viel er noch von Hand macht. Ich glaube, ich muss mir das mal reinziehen.
Ja. Das kann man halt noch im Prinzip das ganze Jahr bis 28. Dezember. Da ist es dann frei verfügbar auf NHK World. Dann sind wir durch. Ja, das war wieder mal eine Ausgabe von Anime Buster. Falls ihr mehr von uns hören wollt, es gibt jeden zweiten Mittwoch einmal Anime Slam. Da geht es dann um die Anime und Manga, die wir in letzter Zeit so geschaut und oder gelesen haben. Und jeden Mittwoch gibt es Rolling Sushi mit den Nachrichten aus Japan. Da könnt ihr unter anderem hören, was für eine Katastrophe die World Expo 2025 ist, abseits von irgendwelchen VR-Filmen.
Okay, also noch hat sie noch nicht angefangen, also.
Oder was für eine Katastrophe sie sich entwickelt.
Mal sehen.
Ja, wieder vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind raus für heute. Tschüss.
Ciao.